Ja, wir kommen zur Primetime auf der Konferenz direkt nach der Mittagspause. Lehnen Sie sich gemütlich zurück.
Genau, wir haben ein richtig spannendes Thema. Wir haben den Vortrag genannt, ab morgen bitte Scrum. Weiß nicht, kennt es jemand, dass es heißt, ab morgen, Leute, machen wir Scrum. Ab morgen wird alles gut?
Besser. Gut weiß ich nicht. Besser. Ja. Anders.
Die Hoffnung auf gut. Und ja, wir wollen vielleicht einsteigen mit der Frage, warum gibt es diesen Vortrag? Warum haben wir geglaubt, dass wir mit diesem Thema auf Interesse stoßen? Und dass Sie hier in der Session sind, zeigt uns, dass es offensichtlich doch ein gewisses Interesse an dem Thema gibt.
Ja, wir sind ja beide Scrum-Trainer und auch Coaches und helfen Unternehmen. Thomas hat ein eigenes Unternehmen, wo er den Leuten Scrum beibringt und sie in diese Scrum-Richtung bringt. Ich helfe eher vielen unterschiedlichen Unternehmen dabei. Was uns immer wieder auffällt, trotz der besten Vorsätze, ist die Erfolgsquote von Juhu, Scrum läuft ab morgen sehr gut, nicht so hoch. Also irgendwie klappt es nicht so gut. Ne? Man verordnet Scrum und irgendwie ist das noch nicht alleine die glückliche.
Es scheint Unternehmen, Teams zu geben, bei denen es besser funktioniert als bei anderen. Und das war einfach die Frage, was ist die Ursache dafür? Mhm. Und wenn wir so beobachten, wie denn so Scrum-Einführungen bei Unternehmen laufen, dann kann man da sehr schön drei Phasen beobachten, die bei den Teams unterschiedlich ausgeprägt sind, unterschiedlich lang. Andauern dann, aber diese drei Phasen kann man eigentlich immer erkennen irgendwie. Das heißt, das Ganze beginnt mit der Euphoriephase. Das Team war irgendwo auf einer Schulung, hat irgendwie einen tollen Vortrag gehört und hat gesagt, hey, genau so muss es funktionieren. Endlich haben wir den Weg gefunden, wie wir alle glücklich werden.
Das gilt übrigens auch für Konferenzvorträge. Na, man geht ja raus voller Vorsätze und dann kommt der Tag drauf. Okay, zwei Tage später.
Genau. Also wir stellen fest, dass trotz dieser initialen Begeisterung die Teams irgendwo in ein Loch fallen, glaube ich, könnte man sagen. Mhm. Irgendwie tritt dort Ernüchterung ein. Dinge funktionieren nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, wie es in der Theorie alles ausgesehen hat. Es tauchen auf einmal Probleme auf, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Und wir fragen uns an der Stelle, war die Entscheidung richtig, diesen Weg zu gehen?
Es ist auch der Punkt, wo die meisten Teams mit Scrum wieder aufhören und sagen, wir haben es versucht, hat nicht geklappt, alle schlecht gelaunt, wir hören auf. Viele Teams sind vielleicht noch in dem Loch oder haben es aufgegeben.
Und was man dort eben dann auch sieht, ist, dass viele Teams eigentlich im Grunde genommen beginnen, irgendwelche Symptome zu bekämpfen, die jetzt hier auf einmal hochkommen und zu dieser Ernüchterung dann führen und eben es vielleicht sich nicht die Mühe machen, zu den Ursachen dann auch vorzudringen. Diejenigen, die das tun und diese Ursachen dann auch erfolgreich in den Griff kriegen, die kommen dann irgendwann in diese Erfolgsphase, habe ich es mal genannt. Das heißt, die arbeiten, leben Scrum und sagen, ja, es funktioniert für uns. Es ist nicht alles perfekt, aber wir glauben, es ist besser als früher.
Man munkelt, dass das weniger als 50% der Teams waren, die die ersten zwei Phasen erlebt haben und in die dritte vorgedrungen sind.
Und ja, ich glaube, es gibt auch vielfältige Herausforderungen, die Teams dann davon abhalten, wirklich diesen Schritt in diese Phase 3 zu meistern. Und die sind oftmals sehr individuell. Und wenn ein Team Phase 3, diese Erfolgsphase erreicht hat, ist es auch noch keine Garantie, dass wir dann einfach dort bleiben, sondern es besteht auch das Risiko, wir fallen wieder zurück. Ich kann mich erinnern an ein Team, mit denen habe ich ein Training gemacht, dann kam die Euphoriephase, die waren begeistert, ich habe sie weiter begleitet, gecoacht, die haben dann begonnen, das anzuwenden, alle waren zufrieden, wir haben die initialen Probleme überwunden, wir waren in der Erfolgsphase, der Product Owner sagt, hey, super, die Qualität des Produkts ist viel besser geworden, der Output stimmt, das Team hat gesagt, hey, das macht viel mehr Spaß, so zu arbeiten. Und was dann passiert ist. Ich habe dann irgendwie ein paar Monate später nochmal einen der Entwickler getroffen und gefragt, so, wie geht's und so. Und er sagt, oh ja, irgendwie, wir sagen zwar, wir machen Scrum, aber eigentlich machen wir jetzt kein richtiges Scrum mehr. Was ist denn da passiert? Das Problem war, als sie Scrum eingeführt haben, haben sie mit einem neuen Produkt begonnen, das neue Produkt entwickelt und haben sich dort wirklich als Cross-Functional Team etabliert. Und dann kam irgendwann eine Phase, wo es hieß, okay, wir müssen jetzt aber in einem unserer Altprodukte neue Funktionalitäten hinzufügen. Dort gab es einfach Leute, die sich in bestimmten Teile dieser alten Applikation gut ausgekannt haben. Und das heißt, das Team hat begonnen, Aufgaben den Leuten zu geben, die in diesem Bereich Experten sind. Sie haben also aufgehört, ein cross-functional Team zu sein. Sie haben dann begonnen, den PO zu bequatschen, dass er das Backlog so sortiert, dass sie quasi für alle Leute im Team auch was zu tun haben, dass eben der Datenbankmensch, der die Datenbankschnittstelle programmiert, nicht einen ganzen Sprint blöd rumsitzt, weil es eben jetzt nur an der Oberfläche was zu tun gibt. Irgendwann kam dann die Frage auf, warum sitzen wir bitte gemeinsam in einem Planning-Meeting? Eigentlich interessiert mich das gar nicht, was der jetzt hier sagt, was er jetzt dort in seinem Reporting-Modul tun muss und welche Probleme er dabei hat, weil wird ja eh der eine machen, warum soll ich da bitte dann mit drin sitzen? Man kann sich vorstellen, die Daily-Meetings würden immer zäher und uninteressanter und dann haben sie tatsächlich begonnen, Scrum zu verändern. Also sie haben dann zum Beispiel begonnen, dass die Entwickler einzeln das Sprint-Planning machen und dann sich nur noch getroffen haben, um die Ergebnisse quasi zusammenzuführen. Und es gab dann die obligatorische Frage, hat jemand ein Veto, hat jemand etwas einzuwenden an dieser Planung? Natürlich nicht. Es war irgendwann, es hieß es zwar noch Sprint-Planning-Meeting, aber es hatte einen komplett anderen Fokus gehabt.
Und es hatte ja auch kein gemeinsames Ziel mehr. Jeder arbeitet an seinem, das ist keine Teamarbeit mehr. Man nennt ja eigentlich jeden Team, der im gleichen Raum sitzt, aber es war keine wirkliche Teamarbeit. Und dann fängt man eben an, alle Konzepte von Scrum auch doof zu finden. Daily Scrum ist einfach doof, wenn alle über was anderes erzählen, als was mich interessiert. Und fängt an, eben ganz anderen Entwicklungsprozess zu leben.
Genau, und die Frage, die jetzt ein Stück weit dahinter steckt, ist, wie können wir diese Entwicklungen verhindern, dass wir wieder zurückfallen, wie können wir beschleunigen, dass wir quasi über die Euphorie- und Ernüchterungsphase in die Erfolgsphase kommen. Und das ist eigentlich die Motivation für diesen Vortrag. Wir haben eigentlich zwei Teile, in die wir den Vortrag gegliedert haben. Wir wollen noch mal so ein bisschen diskutieren, warum wollen wir denn Agilität haben? Und es geht dabei, um das klar zu sagen, nicht darum, wir wollen flexibler auf sich ändernde Anforderungen reagieren, das haben wir alle schon hundertfach durchgekaut. Wir wollen schauen und aufzeigen, dass in Agilität viel mehr auch steckt. Und dann wollen wir im zweiten Schritt uns anschauen, wie können wir tatsächlich agiler werden, wie können wir den Prozess dorthin beschleunigen. Fangen wir an mit, warum Agilität? Wir haben das mal unterteilt in vier Punkte: Mitarbeitermotivation, Selbstorganisation, bessere Entscheidungen und Lernkultur. Das sind die vier Dinge, die aus unserer Sicht ein klares Argument sind für Agilität. Wir schauen uns die mal einzeln ein bisschen an. Eine spannende Frage ist, was motiviert Mitarbeiter? Was motiviert Softwareentwickler? Provokant, zugegebenermaßen ein bisschen, Geld ist es nicht. Aber wenn man das etwas näher betrachtet, wir müssen klar sagen, wir müssen den Entwicklern ein Gehalt bezahlen, dass das Gehalt kein Thema mehr ist. Also wir müssen dieses Thema vom Tisch kriegen, aber es wirkt nicht als Motivationsfaktor. Geld wirkt eher als Demotivationsfaktor. Wenn ich nämlich das Gefühl habe, ich werde nicht gemäß meiner Leistungen bezahlt. Ich kriege auf einmal dieses Jahr den Bonus nicht, den ich die letzten Jahre immer gekriegt habe oder ähnliches, dann erkennen wir, dass Geld viel eher die Quelle für Demotivation sein kann, als dass ich sage, okay, jetzt fühle ich mich motiviert. Wenn ich bei meinem Chef war und gehe mit der frohen Nachricht aus der Tür, dass ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe, dann kann ich mir vorstellen, dann setze ich mich an meinen Arbeitsplatz und bin beschwingt. Aber die Frage ist, wie lange hält das an? Wie lange glauben wir, dass so ein Mitarbeiter dann in der nächsten kritischen Situation sagt, so, und jetzt knie ich mich hier richtig rein. Und ich glaube, an der Stelle ist Geld der falsche Anreiz, der aber leider noch viel zu häufig verwendet wird.
Vor allem, weil es eben nur kurzfristig wirkt. Ne? Man ist kurz motiviert und dann eben auch wieder nicht mehr. Aber wo befindet man sich den ganzen lieben langen Tag? Und es gibt ja so Kalkulationen, wie viel seines Lebens man eigentlich in der Firma verbringt und wie viel davon man zu Hause verbringt. Man ist schon ganz schön lange in der Firma und muss sich ganz schön lange mit den anderen Nasenkollegen dort auseinandersetzen. Und wenn das möglichst angenehm ist, ist das durchaus für viele ein entscheidendes Merkmal für einen guten Arbeitgeber. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
Und es geht hierbei nicht darum, dass wir sagen, okay, angenehme Arbeit bedeutet, wir haben hier Clubatmosphäre, jeder kriegt Kaffee und Drinks.
Massagen.
Genau. Ja. Nee. Möglichst wenig Arbeit, möglichst viel Geld verdienen.
Toll, ja.
Ich glaube, es ist ein Vorurteil zu glauben, dass wenn wir sagen, die Leute dürften sich ein Arbeitsumfeld wünschen, dass das dann genauso aussehen würde. Sondern auch auf die Gefahr, jetzt ein bisschen philosophisch zu werden. Ich glaube, was wir als Menschen brauchen, nach was wir suchen, ist Bestätigung. Wir wollen, dass es einen Unterschied macht, dass wir in diesem Team arbeiten, dass wir in diesem Unternehmen arbeiten, dass wir wirklich etwas beitragen können.
Also fällt es einem auf, wenn wir morgen nicht mehr da sind? Wenn es keinem auffällt, wäre das schade. Ja, Anerkennung, aber auch mal Lob kriegen. In den meisten Projekten gibt es kein Lob, weil auch das, was rauskommt, nicht zu loben ist. Ist natürlich schlecht für die Motivation.
Wir wollen sinnvolle Aufgaben in einem selbstbestimmten Umfeld, in einer Gemeinschaft mit anderen abarbeiten. Wir wollen nicht der Einzelkämpfer sein, der dasteht und sagt, so, heute habe ich richtig geil was geschafft oder eben nicht. Sondern wir wollen mit anderen zusammen Dinge tun. Das heißt, schon aus meinem Team heraus bekomme ich eine andere Bestätigung. Also wenn ich jetzt hier nach den ALM Days nach Hause komme und zu meiner Frau sage, ich habe jetzt hier ein paar coole Sessions gemacht und es waren so und so viele Leute da oder so, ja, dann kommt es weniger gut an als bei meinen Kollegen, die eben dann auch auf solchen Konferenzen sind, die einfach wissen, was da dahinter steckt und das dann besser beurteilen können. Und genau das Gleiche gilt doch dann auch, wenn ich einen Chef habe, der eigentlich zu mir kommt und sagt, gut gemacht, aber ich weiß genau, der hat eigentlich keine Ahnung und gar nicht verstanden, was ich dort wirklich tue. Sondern wir wollen eine echte Gemeinschaft mit Leuten, die ein gemeinsames Ziel haben, die dann wirklich gemeinsam dran arbeiten und sich gegenseitig verstehen. Und daraus bekomme ich die Bestätigung von den Teamkollegen, von meinem Chef oder von meinem Kunden, möglicherweise auf unterschiedlichen Ebenen. Aber ich glaube gerade auch die Bestätigung vom Kunden, dass das, was wir in die Software investiert haben, tatsächlich von ihm als hilfreich empfunden wird, ist ein ganz wichtiger Faktor.
Sinnvolle Aufgaben. Ich muss dem Entwicklern auch klar machen, warum will er das? Warum tun wir das? Wenn ich ihn einfach etwas machen lasse, ich kümmere mich schon, warum man es braucht, dann ist er einfach nicht so motiviert. Man will selber verstehen, warum man etwas macht und man will am liebsten auch sehen, dass es genutzt wird. Die Firmen, die angefangen haben, solche Telemetriedaten, also eine Nutzung einer Software zu analysieren, wie man das von Logdateien vielleicht im Internet kennt, wenn man wirklich einen Monitor an der Wand hat, wo jetzt steht, jetzt gerade nutzen 7 Kunden deine Software. Oh, und womöglich steht auch das neue Feature, was du gestern eingecheckt hast und gestern Nacht noch deployed wurde, wurde heute 15 Mal verwendet. Es ist ein unheimlicher Effekt, der da passiert, eine unheimliche Dynamik und Kraft, die da frei wird. Man sieht plötzlich, was ich gestern gemacht habe, ist morgen im Einsatz. Okay, vielleicht ein bisschen sehr dramatisch, aber sagen wir mal einen Monat Verzug oder so. Aber das ist eine ganz andere Motivation. Ich weiß, ich programmiere ins Leere rein, check in und fertig. Da sitzen Menschen hinter, deren Alltag ich gerade beeinflusse.
Und diese Form der Bestätigung, die bekommen wir eigentlich sehr gut, wenn wir in einem Scrum-Team arbeiten. Scrum-Teams bilden genau das, was wir gerade gesagt haben, glaube ich, sehr gut ab.
Weil sie auch so ein bisschen im gemeinsamen Boot sitzen. Ne? Man fühlt sich wirklich als Team, man hat ein gemeinschaftliches Ziel und man kann eben auch noch die Erfolge dann gemeinsam feiern oder die Misserfolge sich dann gegenseitig trösten, aber zumindest hat man wirklich mal eine gemeinsame Mission und man weiß ja, geteilte Freude ist doppelte Freude. Es macht tatsächlich Spaß, wenn man nicht alleine an irgendwas rumwerkelt, sondern als Team versucht, ein Ziel zu erreichen.
Wir haben Sprint Reviews, wo wir das ganze Team dabei haben, wo wir Feedback bekommen zu dem, was wir in diesem Sprint getan, geleistet haben. Im Worst Case bekommen wir das von unserem Product Owner, dem Kundenvertreter. Im Idealfall sitzen dort Leute, die wirklich mit unserer Software arbeiten, Leute aus dem Vertrieb, das Management oder so mit dabei. Und wir können stolz zeigen, was wir erreicht haben und bekommen direkt dort drauf Feedback. Das, glaube ich, unterstützt genau das, was wir bei der Frage Motivation besprochen haben, sehr gut.
Und das geht sicherlich einher mit der Frage der Verantwortung. Ein Scrum-Team hat nicht nur ein Ziel, sondern auch die Verantwortung. Und Verantwortung heißt auch Pflichten natürlich zu haben. Es gibt dann auch vielleicht keinen Projektleiter mehr, der uns genau auf die Finger schaut. Wir müssen uns selbst koordinieren, um die beste Lösung zu finden. Das macht aber genauso viel Spaß, wenn man die Aufgabe dann eben wahrnimmt.
Das heißt, wenn wir diese Mitarbeiter, die wir haben, entsprechend motivieren, haben wir bessere Ergebnisse und was wir bekommen vor allem auch loyalere Mitarbeiter. Das ist heute im Kontext von Fachkräftemangel etc. einfach auch ein entscheidender Punkt. Schaffen wir es, die Mitarbeiter bei uns im Unternehmen zu halten, oder sagt er, also da gehe ich jetzt lieber einfach mal zur Firma XY, da verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr und schlimmer wie hier kann es da auch nicht mehr sein. So, wir wollen zum nächsten Punkt übergehen, zu der Selbstorganisation. Wie kann diese Selbstorganisation funktionieren und warum ist Selbstorganisation so wichtig für uns? Wir wollen weg von dem klassischen Command and Control.
Genau, es ist ja so ein bisschen aus der Produktion, aus der Lean-Gedanke, dass man eben nicht sagt, es gibt jemanden, der sagt, wie man arbeiten soll. Es ist nicht das Effizienteste, sondern man lässt die Leute, im klassischen Fall war das mal am Fließband, jetzt eben am Computer, sich selbst organisieren und den besten Weg finden. Es gibt den besten Weg nicht, also sollen auch die Leute, die sich am besten damit auskennen, den rausfinden. Wir vertrauen nicht darauf, dass jemand anders die Lösung hat, sondern das Team kriegt die Verantwortung und dann eben auch die Pflicht, sich selbst zu organisieren und ohne, dass jemand sagt, was sie zu tun haben. Das heißt aber, sie müssen selber sich natürlich vornehmen, was sie zu tun haben und eben einem Ziel hinterherlaufen.
Das heißt, dass selbstorganisierte Teams auch weniger abhängig sind von Einzelpersonen. Mhm. Die Teams funktionieren einfach stabiler, auch wenn jetzt dann eben der Projektleiter erkrankt ist oder im Urlaub oder Ähnliches. Und wir können durch Selbstorganisation auch unsere Führungsstrukturen flacher gestalten. Es wirft natürlich dann irgendwann auch die Frage auf, okay, was passiert denn mit den Führungskräften, die wir heute haben? Da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Für mich ist zum Beispiel ein Punkt, den ich dort in dem Kontext...
Sag mal nochmal schnell, ja, wir haben noch Verwendung für die Führungskräfte, die jetzt was anderes tun. Das ist ganz wichtig.
Du meinst, bevor die Leute jetzt aus dem Raum rennen und das gar nicht mehr mitkriegen?
Ja, okay. Ja, sie kriegen neue Aufgaben. Ja.
Absolut. Was wir zum Beispiel bei uns gemacht haben, früher war, dass eben es einen Teamleiter gab und der Teamleiter war verantwortlich dafür, Urlaubsanträge zu genehmigen. Und ich war in der Position, die Leute haben gesagt, okay, ich hätte bitte gern da und da Urlaub und dann habe ich in meiner Liste nachgeschaut, gibt es dort irgendwelche Konflikte, ist vielleicht irgendjemand anderer dort in derselben Zeit im Urlaub und muss ich dann entweder ablehnen oder zusagen. Und ja, also zum einen war das natürlich immer nicht besonders angenehm, den Leuten zu sagen, nee, also Urlaubsantrag abgelehnt, weil... Und zum anderen war das einfach eine stupide Arbeit, wo ich mich auch irgendwann gefragt habe, warum mache ich bitte jetzt so einen komischen Mist? Ist das das, wo ich für mein Unternehmen den größten Nutzen generieren kann, indem ich jetzt die Urlaubsanträge synchronisiere? Und wir sind dann hergegangen und haben gesagt, okay, das entscheiden die Teams selber. Das Team entscheidet, wer darf wann in Urlaub gehen. Ich kümmere mich da eigentlich gar nicht mehr drum. Und ja, es hat Probleme gegeben am Anfang. Es gab Situationen, wo das Team festgestellt hat in der Retrospektive, oh, dieser Sprint war nicht gut. Vielleicht liegt der Grund darin, dass die zwei Leute gleichzeitig im Urlaub waren und wir haben dort offensichtlich irgendwelche Abhängigkeiten. Das heißt, es gibt zwei, Dinge, die wir an der Stelle haben. Wir haben begonnen, eben besser darüber nachzudenken, wie wir diese Urlaube entsprechend synchronisieren können. Und das Zweite war, wir haben versucht, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Das war aber etwas, das das Team selber organisiert hat. Das war etwas, das wir so in der Vergangenheit eigentlich nicht wirklich hingekriegt haben. Das ist ja falsch. Das Zweite ist, dass ich früher als Projektleiter tätig war und wenn ich dann für ein paar Tage unterwegs war, zum Beispiel auf einer Konferenz oder so, gab es immer so ein ungutes Gefühl, weil es eben hin und wieder vorkam, dass ich zurückkam und mir angeschaut habe, was haben die Kollegen denn in der Zwischenzeit implementiert. Ich musste sagen, hey Leute, sorry, aber das war jetzt gerade für die Tonne, was ihr gemacht habt. Ihr seid in die völlig falsche Richtung gelaufen. Eigentlich hättet ihr dorthin laufen müssen. Das heißt, es gab eine hohe Abhängigkeit von dem einen Projektleiter, der dann im Grunde genommen die Fäden immer gezogen hat. Und wenn der nicht da war, waren es die Leute einfach nicht gewohnt, selber diese Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein wichtiger Aspekt in der Selbstorganisation, dass die Teams beginnen, selber Verantwortung zu übernehmen, dass die Teams beginnen, tatsächlich ja, sich selber zu organisieren, dass sie tatsächlich auch autark funktionieren.
Es ist ja auch eine Frage, diese Urlaubsanträge sind ein schönes Beispiel, finde ich, weil eine Projektleitungskraft, die letztlich vielleicht mehr verdient, eine Managementkraft, die dann den halben Tag mit sowas wie Urlaubsanträgen und anderem Bürokratiekram, was gar nichts für die Wertschöpfung zu tun hat, verbringt, macht streng genommen einfach keinen Sinn. Es wäre viel schöner, wenn das Team sich da lieber selbst organisiert und eine Führungskraft sich eben auf etwas wirklich Wesentliches fokussiert, nämlich wie kann ich eine angenehme Arbeitsumgebung schaffen, wie kann ich motivierte Arbeitnehmer bekommen. Ah. Oh. Ah. Sind wir jetzt in Ernüchterung oder sind wir schon im Erfolg? Ich glaube, jetzt sind wir schon im Erfolg. Die Ernüchterung hatten wir.
So.
Siehst du, motivierte Mitarbeiter schaffen gute Ergebnisse. Danke, motivierter Mitarbeiter.
Dankeschön.
Genau, loben haben wir auch. Ne? Genau. Anerkennung, Lob, sehr gut. Vielen Dank.
Und es hat selbstorganisiert funktioniert. Wir mussten nicht mal irgendwas sagen.
Ich habe kurz überlegt, aber nein. Ja.
Wir wollen noch kurz darauf eingehen, warum können in einem agilen Umfeld bessere Entscheidungen getroffen werden. Es hat auch einiges mit Selbstorganisation zu tun und mit der gemeinsamen Verantwortung, die wir für das Ganze übernehmen. Vielleicht kennen Sie die Situation, dass die Leute sagen, ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie die Tester diese Funktion testen wollen, aber es ist ja deren Problem. Ich weiß genau, wir werden den Termin, der dort gesetzt würde, niemals erreichen, aber den hat halt irgendwie der Vertrieb oder so festgesetzt und auf mich hört ja keiner. Dieses, dass man sagt, okay, das Ganze, das große Ganze ist zwar in die Grütze gegangen, aber ich habe meinen Teil sauber gemacht, die Tester haben sauber getestet, die Entwickler haben entwickelt, der Projektleiter hat das Projekt gemanagt, aber trotzdem, dass jeder seine Aufgabe eigentlich vermeintlich richtig gemacht hat, ist das Projekt in die Hosen gegangen. Und der Grund dafür liegt aus meiner Sicht darin, dass wir keine gemeinsame Verantwortung für das große Ganze übernehmen. Wir müssen in einem agilen Team hergehen und sagen, wir haben alle gemeinsam das Interesse, dass dieses Projekt erfolgreich wird. Und wenn ich erkenne, dass als Softwareentwickler, dass beim Testen irgendwas schiefläuft, dann übernehme ich die Verantwortung, dieses Thema anzusprechen und versuche, das zu beeinflussen. Man sieht es häufig schon bei den einzelnen Formulierungen, dass wenn man eben ein nicht gut funktionierendes Team hat, dann erkennt man schon in den Formulierungen, wird meistens mit dem Finger auf jemand andere gezeigt. Wenn in einem agilen Team irgendwas schief geht, was durchaus auch vorkommt, dann findet man in den Diskussionen sehr häufig das Wörtchen wir. Also die Frage, ich habe zwar an diesem Feature, wo jetzt dieser kritische Bug drin war, weder entwickelt noch habe ich getestet, ich fühle mich aber trotzdem mitschuldig, weil ich hätte ja testen können. Ich hätte ja schauen können, ob an alles gedacht würde. Diese Form der gemeinsamen Verantwortung führt dazu, dass wir letztendlich bessere Ergebnisse erzielen.
Und eben auch gemeinsame Verantwortung für Qualität, dass der Prozess läuft. Wir können nichts auf andere verschieben, wir sind die Einzigen, die hier die Verantwortung tragen. Und ich meine, zum einen haben wir natürlich zeitlich, müssen wir, glaube ich, alles unter Verantwortung haben, sonst kriegen wir es gar nicht hin, zum Beispiel täglich ein Update zu machen, wenn wir jetzt ganz extrem werden wollen. Aber es ist eben, die Mehrwerte merkt man erst, wenn man es wirklich mal probiert hat. Wie viel besser doch die Diskussionen werden, eben weil sie wir-bezogen plötzlich sind und nicht mehr, ich habe dies oder das gemacht. Bei der Schätzung ist plötzlich klar, dass wir Test und Deployment mit berücksichtigen, weil wir gemeinschaftlich für diese Probleme verantwortlich sind. Weil der Entwickler hört dann nicht beim Entwickeln auf, sondern er ist immer noch Software-Engineer und immer noch beteiligt.
Und im Idealfall erreichen wir dadurch, dass die Leute im Team den Teamerfolg über das persönliche Ego stellen. Wenn wir diesen Zustand erreichen können, glaube ich, das ist der Idealzustand, wie ein Team wirklich agiert. Dann haben wir wirklich den Modus erreicht, dass das Team deutlich mehr ist als die Summe seiner Einzelteile, dass wir wirklich dann auch beginnen, ja, die persönlichen Schwächen, die jeder von uns hat, dann im Team zu kompensieren und somit als Team wirklich besser zu funktionieren. Wir bekommen wirklich zielgerichtete Diskussionen, wenn sich alle verantwortlich fühlen. Das heißt, der Chef kommt nicht her und sagt, ja, okay, warum stimmen jetzt hier die Zahlen nicht? Guck mal, dass die Zahlen stimmen, sondern er bringt sich ein in der Lösungsfindung und sagt, wie kann ich hier vielleicht mit beitragen, dass wir das in den Griff kriegen. Wir haben eine klarere Fokussierung auf das, was kommt wirklich beim Kunden an, was braucht der Kunde wirklich, und beschäftigen uns weniger mit irgendwelchen internen Dingen. Wir tun nicht unsere eigenen Probleme in den Vordergrund stellen, sondern sind fokussiert auf das, was unser Kunde tatsächlich braucht. Und dadurch sprechen wir Themen auch frühzeitig an. Das heißt, eine Kultur, in der die Mitarbeiter aktiv Probleme thematisieren, ist für ein Unternehmen von unschätzbarem Wert. Wenn man nicht abwartet, bis das Problem so lange brodelt und weiter wächst, bis irgendwann der Kessel dann explodiert und es offensichtlich wird. Und gerade für Führungskräfte ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil ich von außen oftmals gar keine Chance habe zu erkennen, dass hier gerade ein Problem am Entstehen ist. Weil wir unsere Mitarbeiter zum Teil so erzogen haben, dass sie das vertuschen, dass sie uns anlügen, wenn man mal ganz genau ist. Wenn man sagt, zu wie viel Prozent sind wir denn jetzt hier fertig? Das kennt jeder, okay? 50, 80, 90, 95, 97, 97,5%. So wird dann quasi dort hochgezählt. Und diese Kultur, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir diskutieren, wie wir offen Dinge ansprechen, ist wie gesagt ein unschätzbarer Wert.
Und was auch unschätzbar ist im Team, ist, dass wir eben die Erfahrung von mehreren Leuten zusammenwerfen. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, wichtiger als je zuvor. Alleine die Auswahl der Technologien, die Auswahl der Verfahren, das Fachwissen über meine Software. Wieso würde ich jemals eine Einzelperson hier eine Entscheidung treffen lassen wollen? Das soll wirklich die beste Entscheidung sein, die eine Einzelperson fällt? Es wird das Team zusammen entscheiden oder zumindest zusammen die Verantwortung für die Entscheidung tragen. Sicherlich haben die unterschiedliche Erfahrungen, einige sind vielleicht etwas mehr bewandert in der Thematik. Und das muss man auch wieder mal erlebt haben, glaube ich. Mein einschneidendes Erlebnis war eine Sprintplanung, es waren 5 Entwickler und einer musste aus irgendeinem Grund auf Toilette, was übrigens sehr schlecht ist in der Sprintplanung, aber egal, er war weg. Und die 4 haben sich eigentlich schon auf dem Weg geeinigt, wie sie es umsetzen wollen. Technologien besprochen, Flipchart vollgemalt, das war eigentlich schon klar. Keine Ahnung, relativ viele Stunden rausgekommen. Und dann kommt der 5. wieder und lässt sich das erklären und sagt, ja Moment mal, ich habe doch eine ganz andere Idee. Malt ein 2. Flipchart auf und wir stellen fest, gleiche Lösung, 1/10 der Zeit. Der 5. hat den Unterschied ausgemacht. Die 4 waren schon quasi mental halb fertig auf ihrem Wege. Und der 5. hat seine Erfahrung dazu geworfen, das habe ich doch schon mal gemacht, da gibt es doch noch eine andere Komponente, hier, ich zeige euch das, zack, und wir haben Zeit gespart. Das heißt, obwohl wir jetzt 5 Leute in der Diskussion beschäftigen, wo viele Projektleiter sagen, oh mein Gott, 5 hochbezahlte Arbeitskräfte reden zusammen an einer Entscheidung, was das kostet, aber danach habe ich eine viel bessere Entscheidung, die vielleicht länger hält, die belastbarer ist, obwohl wir vielleicht mal die richtigen Technologien gewählt haben. Und eben die Vielfalt, die heute da ist. Ich glaube nicht, dass sich einer mehr da komplett auskennt.
Genau, und das heißt, wir wollen tatsächlich dieses Potenzial nutzen, diese Intelligenz der Massen quasi in unserem Team nutzen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen.
Und das hat doch mit Motivation zu tun, denn wenn ich in einem Team arbeite, wo permanent auch andere richtig gute Ideen haben, dann ist das für mich ein echtes Erfolgskriterium. Ich mag in dem Team arbeiten, weil da andere wirklich hochintelligente Leute sind, die echt Ahnung vor dem haben, was sie tun.
Das und, ich bin nicht, und ich bin nicht mehr der Alleinige, der jetzt in der Verantwortung steht, wo es sagt, okay, wenn irgendwas schief geht, dann
war es. Das ist wie mit einem guten Kreuzfahrtschiff. Es kommen alle an oder wir gehen alle, naja. War ein schlechtes Beispiel, ich gebe zu.
Wir wollen also diese besseren Entscheidungen treffen, auch im Rahmen der Selbstorganisation. Damit es funktioniert, sind drei Parameter ganz wichtig. Wir brauchen die Freiheit von oben. Wir brauchen einen Entscheidungsspielraum, den wir den Leuten einräumen, wo wir sagen, okay, im Rahmen dieses Entscheidungsspielraums dürft ihr selber entscheiden. Und egal wie ihr entscheidet, es wird von allen mitgetragen, auch vom Umfeld. Punkt. Wenn ich dann komme und sage, okay, ihr dürft entscheiden, wie ihr wollt, solange ich hinterher eurer Meinung bin, funktioniert das Ganze natürlich auch nicht. Damit die Leute die richtigen Entscheidungen treffen können, brauchen sie die dazu notwendigen Informationen. Das heißt, wir reden hier über Transparenz. Wir müssen den Leuten diese Informationen zur Verfügung stellen, dass sie eine Chance haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Leute im Team müssen möglicherweise neue Fähigkeiten erlernen. Sie brauchen neue Kompetenzen, um diese Entscheidungen richtig auch treffen zu können. Das wiederum bedeutet, es bedarf auch einer gewissen Lernerfahrung, einer gewissen Lernentwicklung im Team. Das können wir nicht sofort voraussetzen und sagen, so, ab morgen entscheidet ihr alles selber und wehe, da geht was schief, dann machen wir das alles wieder rückgängig, sondern wir müssen den Leuten Zeit geben. Wir müssen sie vielleicht auch ein Stück weit Schritt für Schritt in diese Selbstorganisation dann entlassen. Das Lernen ist eigentlich auch das Stichwort dann für das nächste Thema, Lernkultur. Die Frage ist, wie lernen wir am effizientesten und am besten? Und es geht uns hier gar nicht so primär um die technologischen Lerneffekte, die funktionieren, glaube ich, in vielen Teams schon relativ gut, sondern es geht eigentlich mehr darum, diese Effekte, diese Vorgehensweise auf mehr Dinge zu übertragen, auf die Frage, wie organisieren wir uns, wie gestalten wir unseren Prozess, wie können wir tatsächlich echten Kundennutzen erzeugen, das heißt dieses Lernen durch Experimente, dass wir einfach Dinge ausprobieren, statt ewig drüber zu diskutieren, sagen, lass es uns probieren. Und ganz wichtig, wenn wir es probiert haben, schauen wir uns das Ergebnis gemeinsam an und entscheiden, wie wir dann weiter vorgehen. Das heißt, allein die Tatsache, dass ich sage, was wir heute entscheiden, können wir morgen schon wieder in Frage stellen, kann viele Diskussionen einfach verkürzen, weil die Leute auf einmal viel kompromissbereiter werden, als wenn ich sage, okay, wenn wir heute die Entscheidung fällen, dann muss ich die nächsten Jahre damit leben, dann bin ich vielleicht weniger kompromissbereit.
Es ist ein Teil der Verbesserung. Wir werden nicht besser, wenn wir Dinge nicht ausprobieren. Wenn wir einen Sprintzyklus fahren von 2 Wochen, riskieren wir ja im schlimmsten Fall nur, dass 2 Wochen unproduktiver werden, wenn wir ein Experiment machen. Aber wir nehmen damit auch die Chance auf uns, dass das Experiment uns besser, glücklicher oder was auch immer macht. Und wenn wir das nicht tun, passiert einfach nichts. Und angenommen, wir machen jetzt alle 2 Wochen so ein Experiment, dann haben wir in einem Jahr ganz schön viele Experimente gemacht. Einige davon werden sicherlich zu einer Verbesserung beigetragen haben. Und wir sind ein ganzes Stückchen weiter, als wo wir von einem Jahr standen. Und das ernst zu nehmen, ist das Wichtigste. Das ist bei Scrum wäre das ja diese Retrospektive, wo man solche Experimente festlegen kann. Das ist übrigens das am meisten weggelassenste Meeting bei Scrum, weil man sagt, Mensch, da kann man sich selbst verbessern, das lassen wir weg. Also wenn so ein Meeting in unter 60 Minuten vorbei ist, ist das ein Zeichen dafür, dass man irgendwas nicht verstanden hat. Da kriegt man von einem Unternehmen die Chance, sich auf ein Experiment zu einigen, was man 2 Wochen probieren will und nutzt es nicht. Das wäre sehr ungünstig.
Aber damit dieses Experimentieren wirklich auch gelebt werden kann, braucht es eine Vertrauens- und Fehlerkultur. Das heißt, wir müssen den Leuten die Angst davor nehmen, dass sie Fehler machen. Wir müssen versuchen, natürlich diese Experimente klein zu halten, dass eben auch die Fehler begrenzte Auswirkungen haben. Und es gibt immer den schönen Vergleich, wenn man dann eben Kinder dabei begleitet, dass sie laufen lernen und ich sage, okay, bevor der jetzt dann hier vors Auto rennt, dann werde ich natürlich dort einschreiten, aber es muss natürlich auch die Möglichkeit geben, wirklich Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Dieses Prinzip, aus Fehlern zu lernen, das wenden wir viel zu selten an, um uns dadurch zu verbessern. Wir versuchen lieber im Vorfeld alles im Detail zu durchdenken, alles genau exakt abzuwägen, um diese Fehler dann grundsätzlich zu vermeiden. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir nicht mehr im Vorfeld irgendetwas planen, dass wir nicht vorher überlegen, was wir tun, aber mehr Experimentierfreude, das ist das, wofür wir hier plädieren.
Ja, und es gibt viele Sachen, gerade in der Softwareentwicklung, die auf den ersten Blick überhaupt keinen Spaß machen. Da zählen sicherlich Testen, Dokumentation, sicherlich vorne mit dabei. Und wenn man mit Teams zum Beispiel über Test-Driven Development redet, hier müsst erst eure Tests schreiben, dann dürft ihr Code schreiben, da kommen zum Teil wirklich komplette, also unmöglich, das können wir gar nicht, das geht gar nicht, das ist alles doof. Dann fragt man, habt ihr es denn schon mal gemacht? Nö, aber ich weiß, dass es doof ist. Tolle Überzeugung. Das sind aber so Sachen, die muss man mal probiert haben. Wenn ich die jetzt überrede, dass sie 2 Sprints lang mal ein Experiment machen, das mal wirklich anwenden auf ein paar Szenarien, wo es gut ist, danach können sie sich gerne dagegen entscheiden. Aber dann haben wir mal wirklich Erfahrungen gesammelt und können sagen, in den Fällen ist diese Methode X gut bei uns, weil, und in anderen Fällen nicht, weil Y. Aber wir brauchen, um diesen Informationsgewinn zu haben, dieses ein Experiment. Und es ist eben auch viel leichter, Leute zu überzeugen, ein Experiment zu besuchen, als zu sagen, ab morgen machen wir alle die neue Methode X. Wir müssen uns auch vorher weniger überlegen. Wir sagen einfach, lasst es uns einen Monat lang probieren. Und danach werten wir aus.
Ja, wir haben gesehen, in Agilität steckt eben sehr viel mehr, als nur flexibel auf diese geänderten Anforderungen zu reagieren. Wir haben das Thema Mitarbeitermotivation, selbstorganisierte Teams, die effizienter arbeiten und bessere Entscheidungen fällen. Und wir haben diesen Aspekt der Lernkultur, das ist eben ein wesentlicher Teil auch von einer agilen Unternehmenskultur. Okay. Wir wollen also jetzt schauen, wie können wir denn agiler werden? Einfach versuchen, auch aus unserer Erfahrung heraus ein paar Tipps zu geben, vor allem auch ein paar Betrachtungsweisen einfach hier mit zu vermitteln.
Und wir vor allem auch als Unternehmen und nicht nur als Team, da kann man einfach Scrum machen oder was auch immer, sondern wie kriegen wir es als Unternehmen hin? Was müssen wir tun?
Wie können wir agiler werden? Wenn wir uns anschauen, die klassischen Produktionsabläufe, wie die optimiert werden, dort geht jemand her und sagt, okay, wir haben heute einen Produktionsablauf, und ich schaue mir das von außen an und dann entscheide ich, wir müssen an diesem Produktionsschritt irgendetwas optimieren und dadurch können wir die Durchlaufzeit um 2 Sekunden verkürzen oder was auch immer. Das heißt, wir beginnen ein bestehendes System durch Regeln, die wir von außen vorgeben, zu optimieren. Und das ist das, wie wir auch jahrelang versucht haben, Softwareentwicklung zu steuern, Softwareentwicklungsprozesse zu steuern, dass irgendjemand gesagt hat, ja, ich war da in dem letzten Projekt dabei, da haben wir festgestellt, da hat man das und das Problem, deswegen gibt es jetzt die Regel so und so und die Entwickler müssen sich genau dran halten und dann werden wir die Erfolgschancen um 2% erhöhen. Und irgendwann kamen ein paar Leute auf die Idee, dieses agile Manifest zu erstellen und sie haben gesagt, hey, eigentlich geht das in die falsche Richtung. Was wir tun müssen, wir müssen den Menschen wieder mehr zutrauen. Wir müssen wieder mehr Werte in den Vordergrund stellen. Und wenn man sich das mal anschaut, dieses agile Manifest hat sehr viel mit Werten zu tun, die wir verschieben, wo wir sagen, wir wollen klare Prozessvorschriften durch ein Wertesystem ablösen. Und diese Werte finden wir zum Beispiel auch in Scrum wieder. In Scrum findet man dann solche Werte wie zum Beispiel Vertrauen. Das haben wir schon angesprochen im Rahmen der Fehlerkultur. Brauche ich erstmal Vertrauen, um überhaupt Experimente zu wagen. Ich brauche den Mut, Dinge anzusprechen beispielsweise. Wir brauchen auch den respektvollen Umgang miteinander, damit ich auch bereit bin, Missstände einfach mal offen zu legen und offen zur Sprache zu bringen.
Offenheit, um auch mal neue Technologien zu erlernen, um eben andere Dinge, die ich sonst nicht mache, in einem Team mit gemeinsamer Verantwortung zu tun, diese offene Lernkultur, Fokussierung. Wir sind nur dann gut, wenn wir uns gemeinschaftlich als Team auf eine Sache fokussieren. Nicht jeder macht sein Ding und macht seine Inselgeschichte. Ja, wir wollen ja letztlich als verlässliches Team wahrgenommen werden. Dazu sind wir natürlich als Teammitglieder verlässlich, aber auch das ganze Team. Und wenn wir ein Problem haben bei einem Scrum-Team, dann ist es meistens auf einen dieser Werte zurückzuführen. Zum Beispiel, weil eben gar kein Vertrauen da ist. Oder weil man eben nicht den Mut hat, aus vielleicht auch guten Gründen in dieser Firma etwa alles offen zu legen. Wenn ich neuer Mitarbeiter bin, sage ich auch nicht am ersten Tag, wie der Code wirklich aussieht. Vielleicht warte ich die Probezeit noch ab mit der Wahrheit. Ja, also wie kriege ich das hin, dass auch eben neue Mitarbeiter gleich offen sind, wenn wir eine Kultur haben, wo das okay ist, die Wahrheit zu sagen, und man es nicht besser verschweigt, wie der Code momentan aussieht.
Manche überlegen sich ja mehr, wem sage ich das?
Oder wem sage ich das, ja.
Und ich glaube, hier sind wir jetzt genau an dem Punkt angelangt, wo eigentlich die Erklärung steckt, warum funktioniert Scrum oder Agilität für manche Teams gut und für andere nicht. Was macht die Einführung von Agilität auch so schwierig? Und das ist das, den Unterschied machen diese Werte. Das heißt, führe ich die Mechanismen eines agilen Prozesses, wie beispielsweise Scrum, einfach aus? Mache ich die Meetings, die Scrum mir vorschreibt? Führe ich ein Backlog? Mache ich die Retrospektive? Arbeite ich im Team? Nur weil es im Scrum Guide so eben drin steht und ich eben diese Mechanismen irgendwie lebe, oder kann ich diese Mechanismen tatsächlich mit Inhalt befüllen, und dafür brauche ich die Werte. Das heißt, in dem Moment, wo ich diese Wertekultur verinnerlicht habe, indem ich die in meinem Unternehmen etabliert habe, dann steht auch gar nicht mehr so im Vordergrund die Frage, was sagt jetzt der Scrum Guide dazu? Was dürfen wir hier tun? Was dürfen wir nicht tun? Sondern wir sind in der Lage, selber zu entscheiden, wie wir jetzt hier agieren müssen. Und das ist der entscheidende Unterschied. Haben wir im Unternehmen, im Team bereits eine Kultur, die diese agile Philosophie unterstützt? Dann werde ich vermutlich bei der Einführung viel schneller zu dieser Erfolgsphase kommen und habe auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dort zu bleiben. Oder führen wir nur die Mechanismen aus, ohne die Kultur entsprechend zu etablieren, dann wird es länger dauern oder das Risiko, dass wir dann irgendwann wieder zurückfallen, ist eben viel größer.
Ich meine, es ist ja auch wieder mein Lieblingsbeispiel Fußball. Die Regeln sind bei allen die gleichen. Wir spielen nach den gleichen Regeln Fußball. Trotzdem gibt es erfolgreiche und weniger erfolgreiche Mannschaften und verschiedene Strategien, wie man spielen kann. Hier ist es genauso. Die Scrum-Regeln kann man auswendig lernen. Sie mögen einfach oder sehr schwer umzusetzen sein, je nach Unternehmen. Aber selbst wenn ich sie alle 100% anwende, habe ich vielleicht noch keine gute Mannschaft erschaffen. Und die Werte machen den Unterschied.
Genau, wir haben also jetzt hier über die Werte gesprochen. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie funktioniert denn Führung in einer agilen Organisation. Ah. Wir wollen ein bisschen über Teamorganisation reden, diese Lernkultur noch mal ein bisschen aufnehmen. Wir wollen schauen, wie müssen wir unser Umfeld auch mit einbeziehen in diese ganze Geschichte und wie können wir dann tatsächlich starten, wenn wir diese agile Transformation beginnen, wenn wir uns dort auf den Weg machen. Also wir haben geredet in Agilität, selbstorganisierte Teams. Es gibt niemand, der sagt, was wie zu tun ist. Wer führt dann so ein Team? Spannende Frage ist, führen alle in einem selbstorganisierten Team oder niemand?
Das Team organisiert sich selbst.
Genau. Das heißt, letztendlich übernimmt jeder die Verantwortung, ohne tatsächlich aktiv in eine Führungsrolle dann auch zu gehen. Wir wollen Coaching anwenden. Das bedeutet, dass wir die Leute dabei unterstützen, zum Beispiel von außen als Führungskraft oder als Scrum Master, dass wir durch geeignete Fragen Themen aufbringen und die Leute dabei eben auch unterstützen, Problemlösungskompetenz aufzubauen, dass sie, wenn die richtigen Fragen auf den Tisch kommen, selber in der Lage sind, die beste Lösung auszuprobieren, ein Experiment zu wagen, zu schauen, wie funktioniert das und dann gegebenenfalls nachzujustieren. Weg von dem, dass man sagt, ich mache es, weil der Chef hat einfach gesagt, so wird es gemacht, Punkt. Und es ist erstaunlich, wie viele Unternehmen es gibt, wo man reinkommt und fragt, warum macht ihr das nochmal so und so? Ich habe keine Ahnung, also der Kollege damals, der hat das gesagt, dass es so funktioniert, der ist aber inzwischen schon gar nicht mehr im Unternehmen und so weiter, aber wir haben das schon immer so gemacht. Wir brauchen, damit Teams selbst organisiert arbeiten können, eine Vision. Wir brauchen ein gemeinsames Ziel. Und das ist die neue Aufgabe, von der Neno vorhin gesprochen hat, für Führungskräfte in einem agilen Kontext. ich muss den Leuten klar machen, wo wollen wir hin? Nur dann habe ich eine realistische Chance, dass alle an einem Strang ziehen und alle in diese Richtung gehen. Und das ist eine Tätigkeit, die halte ich persönlich für viel, viel wertvoller, als Urlaubsanträge zu genehmigen oder das ganze andere Mikromanagement, hinter dem sich viele Führungskräfte einfach ein Stück weit verstecken und dann vor lauter Arbeit gar nicht mehr dazu kommen, zu sagen, okay, wir reden über Strategie. Und ich meine jetzt wirklich reden, nicht in dem Sinne, ich bin derjenige, der die Strategie im Kopf hat, sondern die Führungskräfte brauchen einfach auch die Zeit, diese Strategie mit anderen zu teilen, die mitzunehmen auf dem Weg, die hinter sich zu versammeln und sagen, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen.
Und es fehlt sehr häufig, oder? Also eine Vision, ein Ziel zu haben, wo wir vielleicht in 3 bis 5 Jahren sein wollen, das fehlt bei sehr vielen Produkten und das wäre eigentlich sehr wichtig.
Genau, die Frage.
Ja.
Ist es die Vision vom Team oder ist es die Vision, keine Ahnung, vom Unternehmen, Abteilung, was auch immer, die an das Team vermittelt wird? Oder reden wir über beides? Weil das hat jetzt,
Ja, ja, genau. Also es gibt natürlich verschiedene Ebenen. Ne? Wir haben als Firma vielleicht ein Ziel, wo wir sein wollen. Dann gibt es vielleicht mehrere Produkte und dieses eine Produkt will in 3 Jahren dort sein. Und dann gibt es irgendwann ja sowas wie ein Release-Ziel und sogar ein Sprint-Ziel vielleicht fürs Team, wo es irgendwie dann teamspezifischer wird. Aber ich glaube, uns muss allen klar sein, wo wir mit diesem Produkt, wo dieses Team jetzt arbeitet, sein wollen. Natürlich hat das im Kontext des Firmenziels, was auch immer. Aber wenn wir das nämlich nicht haben, wird doch jede Entscheidung, die wir fällen, Architektur, was auch immer, wenn wir das Ziel nicht vor Augen haben, dann bauen wir doch sonst was dran. Dann sieht es ja aus wie ein Messi-Haushalt nach einiger Zeit.
Das heißt, die Ebenen, die du angesprochen hast, man könnte auch sagen, die Ziele der unterliegenden Ebenen müssen alle auf das übergeordnete Ziel dann ausgerichtet sein. Ich breche im Prinzip das übergeordnete Ziel herunter.
Aber das Mindestmaß, was wir sozusagen fordern, ist, dass jedes Produkt und der Produktverantwortliche, statt Urlaubsanträge zu genehmigen und irgendwas zu verwalten, soll sich lieber die Frage stellen, wo wollen wir strategisch hin? Den Markt beobachten. Was bringt mir das agilste Team der Welt, was jetzt total schnell implementieren kann, wenn meine letzte Marktbeobachtung und Zieldefinition 5 Jahre her ist? Ich will ja darauf reagieren können, wo wir hinwollen. Was wird aus den Führungskräften? Ja, sie haben eine neue Aufgabe. Sie sind nicht mehr die, die sagen, du machst jetzt dies, du machst das. Das Team organisiert sich ja selbst in Scrum, selbstorganisierende Teams. Wir wollen, dass die Führungskräfte sich eher darum kümmern, damit das Team arbeiten kann. Das ist ja eigentlich auch ihre Aufgabe. Also einmal für die Strategie, für das Ziel, für die Vision sorgen. Als Coach das Team eher aufbauen, ihnen die Mittel zur Verfügung stellen, den Raum, den sie haben wollten.
Und dann eben diese Kultur, diese Werte zu schaffen, weil das ist etwas, das das Team nur innerhalb seiner Teamgrenzen tun kann. Sobald es über die Teamgrenzen hinausgeht, brauche ich natürlich auch die Unterstützung dieser Führungskräfte, die sagen, okay, wir können eine Unternehmenskultur schaffen, die auf diesen Werten basiert, die unseren Entwicklungsteams es ermöglicht, sich optimal zu entfalten.
Das könnte man morgen mal Microsoft fragen. Ich meine, das war bei denen sicherlich auch nicht einfach, mal eben ihre Job-Roles komplett umzubenennen, in einem fast 100.000 Mitarbeiter großen Konzern zu sagen, wir als kleine Abteilung Visual Studio ändern mal komplett, wie wir arbeiten wollen. Also das passiert auch nicht mal eben. Ne? Da muss man durch einige Ebenen durchgehen und einige Freunde sammeln und auch Führungskräfte gewinnen, die sagen, ja, wir werden diese agile Transformation machen. Das kann ich als Team nicht selbst entscheiden, dass es ab morgen keine Tester mehr gibt, sondern nur noch Software-Engineers, wie wir es hier gehört haben.
Wir wollen an der Stelle auch nochmal die Rolle des Scrum Masters hervorheben. Ein guter Scrum Master ist weit mehr als ein Teamassistent, der eben Meetingsräume organisiert, der die Kalendereinträge macht, der schaut, dass dann zum Review das Equipment dasteht und das heißt immer so schön, der die Impediments beseitigt, sondern während die Führungskraft versucht, eben diese Wertekultur im Unternehmen zu etablieren, ist die Aufgabe des Scrum Masters sehr stark darauf fokussiert, nach meinem Verständnis, dass er die Wertekultur im Team etabliert, dass er den Leuten hilft, eben dieses Thema gemeinsame Verantwortung, Selbstorganisation, diese Werte wie Mut, Respekt etc., diese Lernkultur zu etablieren, diese Dinge in das Team zu bringen. Das ist die primäre Aufgabe eines Scrum Masters und es ist ein einfacher Job, beileibe nicht. Ich kenne auch keinen Ausbildungsberuf, der jemand für diese Rolle vorbereitet und das ist die Herausforderung.
Diplompsychologe? Eventuell.
Vielleicht.
Fußballtrainer? Eventuell. Also dieser Scrum Master, ne? Er ist eine Vertrauensperson für das Team Und er ist laut Definition verantwortlich, dass der ganze Kram funktioniert. Das heißt, er will diese Wertekultur etablieren und so weiter. Der muss gar nicht gut programmieren können. Schadet nicht, wenn er es kann, aber es ist nicht sein Ziel. Sein Ziel ist, die Leute aufzubauen und zu befähigen, das alles selbst in die Hand zu nehmen. Er gibt also auch keine klaren Befehle oder Anweisungen. Er versucht, das Team dahin zu bringen, dass sie selbst die Lösung finden. Er ist dieser Coach. Er ist eine Art Trainer. Er hilft ihnen, das zu tun. Er bringt der ganzen Firma das notfalls auch noch bei, aber er ist für dieses Team vor allem verantwortlich. Und wenn ich neu mit Scrum anfange, macht es natürlich insbesondere Sinn, dass einer und insbesondere der Scrum Master schon Vorerfahrung hat, weil der kann uns eben helfen, diese Werte aufzubauen. Und alle anderen müssen noch kein Scrum gemacht haben. Ja, gerne. Wie schädlich ist es, dass die Person gleichzeitig Personalverantwortung hat? Dieser Herr hier ist Scrum Master und Geschäftsführer und hat die Personalverantwortung. Und es scheint zu funktionieren. Aber ich bin mir sicher, ich kenne Teams, wo das eine Riesenkatastrophe wäre. Warum? Weil wir da ein Riesenvertrauensproblem hatten. Das heißt, dadurch, dass da jahrelang diese Hierarchie war und was der Scrum Master zum Beispiel meiner Meinung nach falsch macht, der baut nicht das Team auf, sondern geht rein in ins Daily Scrum und sagt, so, jeder zum Rapport, wie viel Prozent hast du heute geschafft? 80, bin morgen fertig, Chef, alles klar. Toll, das machen wir richtige Teamarbeit. Ne? Also, weil einfach dieses Vertrauensverhältnis da gestört war, ist das nicht idealer Scrum Master. Unser Scrum Master hier, der schert sich nicht mal, was seine Teams heute machen. Der sitzt hier und erzählt uns einfach was. Ja? Das ist aber, er kann trotzdem die Verantwortung dafür tragen, auch wenn er nicht da ist. Das ist moderne Führungskraft, darf ich vorstellen.
Ja, vielen Dank. Wir wollen noch in das Thema Teamorganisation ein bisschen reinschauen. Und die Aussage hier heißt, Rollen befreien von Verantwortung. Sie befreien genauer gesagt andere von der Verantwortung. Das heißt, in dem Moment, wo ich in meinem Team einen Architekten etabliere, dann werden sich alle anderen in diesem Team nicht mehr für Architektur verantwortlich fühlen. Das ist doch die Sache vom Architekten. Wenn ich in meinem Team einen Tester habe, werden sich die anderen nicht mehr für das Testen verantwortlich fühlen. Ich will ja dem Tester nicht die Arbeit wegnehmen.
Und es ist eine reine Titelfrage. Ne? Es schadet nicht, dass ich einen da habe, der besonders gut im Testen ist und der nicht programmieren kann. Es schadet nicht, dass ich einen UI-Testing-Gott persönlich im Team sitzen habe. Aber ich darf ihn so nicht nennen. Sobald ich sage, er ist derjenige, der bei uns UI ist, ach, alles klar, ich bin raus. Ja, also es ist gemeinschaftliche Verantwortung. Wir sind alle nur Matrosen, ja, im gleichen Boot. Und wir werden alle zusammen die Verantwortung tragen. Dass es am Ende einer mit dem höheren Fachwissen vielleicht macht, der besonders viel testen kann, kann sein, aber es könnte auch jemand anders machen oder es lernen.
Dann. Genau, er gibt sein Wissen idealerweise dann richtig weiter oder unterstützt die Kollegen
dabei. Und deshalb darf es keine Tester geben, man kann es nicht genug häufig sagen. Also es darf keine Tester geben. In dem Moment, wo es einen Tester gibt, teste ich als Entwickler weniger, weil da kommt ja noch jemand. Und dann kann man noch weiterspinnen, das ist dieses DevOps-Thema, wo man sagt, wir als Team, wir müssen uns ums Deployment nicht kümmern, das macht irgendeiner aus der IT. Ja, dann ist auch wieder das nächste Problem. Man schiebt es immer weiter weg. Und deshalb der moderne Trend, gesamte Verantwortung dem Team geben, keine Rollentitel mehr nennen, alle sind nur noch Software-Umsetzer, Teammitglieder, Engineers, was auch immer.
Für die Selbstorganisation brauchen wir Zeit. Die muss wachsen. Wir können die nicht verordnen. Wir können nicht sagen, ab morgen bitte Scrum und erwarten, dass es funktioniert, sondern es braucht Zeit. Und wir brauchen viel Zeit. Nicht, bis es anfängt zu funktionieren, das kann relativ schnell gehen. Aber wir brauchen viel Zeit, um diese kleinen Schritte zu machen. Und bei mir selber ist es auch so, dass ich immer wieder irgendwelche Blogposts gelesen habe oder so und gelesen habe, wie andere Selbstorganisation interpretieren. Und dann dachte ich mir immer, oh, da bin ich aber gar nicht so gut unterwegs. Ich gebe meinem Team viel zu wenig Freiheit. Ich mische mich viel zu arg ein. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Quatsch. Eigentlich mache ich das gar nicht so schlecht, weil ich die Leute nicht quasi ins kalte Wasser geschmissen habe und gesagt habe, okay, jetzt müsst ihr alles selber hinkriegen, sondern ich habe Schritt für Schritt mehr und mehr losgelassen, habe ihnen immer mehr Freiräume eingeräumt, wo sie sich dann auch dran gewöhnen konnten und diese Freiräume dann Schritt für sich auch erobern konnten. Und ich glaube, das ist einfach der Aspekt, der ganz wichtig ist. Man muss sich die Zeit nehmen, dass diese Selbstorganisation wachsen kann.
Es ist ja auch eine Transformation. Ich kann ja nicht einfach sagen, ihr seid morgen übrigens auch für Test und Betrieb verantwortlich. Tschüss. Das muss man ja erstmal organisieren, man muss es wachsen lassen, man muss überlegen, wie man das macht und sie langsam dahin führen. Ja,
das ist der Coach hat gesagt, so muss das funktionieren.
Der Coach sagt, so muss es funktionieren, ja, genau.
Wir brauchen eine Diskussionskultur, in der wir nicht nur die wichtigen Dinge aufbringen, sondern wo wir beginnen, die Meinung anderer für uns als wertvoll zu empfinden, wenn sie eine andere Meinung vertreten. Dass wir also nicht sagen, okay, jetzt muss ich da wieder den bequatschen, bis ich ihn endlich überzeugt habe, dass ich recht habe, sondern wenn ich jemand habe, der eine andere Meinung vertritt, bietet es für mich die Chance zu versuchen, ihn zu verstehen, warum vertritt er eine andere Meinung, und ich kann dadurch für mich zusätzliche weitere Erkenntnisse gewinnen und meine Meinung entsprechend anpassen. Das ist die hohe Kunst des Dialoges. Wenn wir das schaffen, in einem Team zu etablieren, dann werden wir tatsächlich auch unsere Entscheidungen wesentlich verbessern.
Es ist ja auch leichter, wenn man ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Vision, mit Wir-Gefühl da sind und nur noch über Wir sprechen. Es ist ja auch leichter, Punkte anzusprechen. Man sagt ja nicht du, sondern wir haben das Problem.
Wir haben im Kontext der Lernkultur schon über diese Fehlerkultur gesprochen. Ich kann mich an einen Kunden erinnern, der gesagt hat, ich will unbedingt ein TFS einsetzen, weil dann sind wir endlich in der Lage rauszufinden, wer hat diesen Bug dort rein programmiert und können den mal richtig zur Schnecke machen. Das ist genau die Kultur, die wir hier an der Stelle eben nicht wollen, sondern wir wollen diese Experimentierfreudigkeit. Das bedeutet aber auch, wir müssen uns die Frage stellen, sind wir wirklich offen für Neues? Und offen sein für Neues bedeutet, wir müssen auch bewährte Dinge in Frage stellen. Wir müssen Sachen, die für uns irgendwann mal richtig gut funktioniert haben, die klasse waren, hinterfragen. Funktionieren sie immer noch oder gibt es inzwischen vielleicht sogar etwas Besseres, das wir einfach mal ausprobieren sollten? Und das passiert häufig gar nicht. Bleibt man einfach bei dem, was immer funktioniert hat.
Und womöglich gar nicht mehr so gut funktioniert. Ja.
Genau, man mag es einfach nicht mehr, dass es nicht wirklich funktioniert. Ja. Wir müssen unser Umfeld mit einbeziehen und eigentlich der wichtigste Faktor in unserem Umfeld, der aber häufig so ein bisschen vergessen oder ausgeklammert wird, das ist unser Kunde. In einem Idealfall beginnen wir mit unserem Kunden seine Produkte, seine Lösungen zu entwickeln und nicht für ihn. Das heißt, wir fühlen uns als eine gemeinsame Einheit, als ein Erfolgsteam, das sagt, wir schaffen das, dass der Kunde die Funktionalitäten in der Software kriegt, die ihm wirklich helfen. Und wir tun nicht Software schreiben, damit der Kunde einfach zufrieden ist oder noch schlimmer, einfach aufhört zu meckern.
Und ich glaube, wenn wir die Anforderungen des Kunden 1:1 umsetzen, haben wir womöglich noch keinen glücklichen Kunden. Wir müssen mit ihm zusammen entwickeln, was er eigentlich wirklich will.
Das bedeutet, wir müssen versuchen zu verstehen, was braucht der Kunde. Das heißt, wir müssen eine gewisse Empathie entwickeln. Wir müssen uns als Softwareentwickler in Anwender hineinversetzen können. Wir müssen verstehen, was braucht
der. Sie werden nicht ablenken, aber es ist der Timer.
Mein Progressbar sagt, wir sind fast am Ende.
Das ist so ein bisschen wie ein Entwickler. 80%, oder sind das jetzt?
Genau. Ja, okay. Fast fertig. Wir können den Sprint länger machen, oder?
Nein, Timebox. Aber das Testen schieben wir einfach auf die Leute. Sie dürfen das jetzt zu Hause ausprobieren und uns nächstes Jahr berichten, ob das funktioniert, was wir erzählt haben.
Coole Idee, genau. Wir sind nicht verantwortlich.
Nein.
Genau. Gut.
Hast du noch ein Fazit oder sowas?
Hier, ich habe noch ein Fazit. Ja. Ganz hinten.
Eine Sache, die du im letzten Vortrag noch gesagt hast, die ich so gut fand, dass man sie gleich nochmal wiederholen kann, ist, Teams stabil lassen. Wenn ich einmal ein Team habe, wo diese Werte gelebt werden, dann ist dieses tolle Team das Stabilste in meiner Firma und das, was uns weiterbringt. Auch wenn wir an mehreren Projekten arbeiten, lass das Team stabil. Notfalls arbeitet es an mehreren Projekten gleichzeitig, weil das ist eigentlich unsere Kunst. Mit Hilfe eines Scrum Masters und im Unternehmen bauen wir ein Team auf, was Vertrauen hat, was Mut hat, all diese Werte erfüllt. Da wollen wir eigentlich hin. Und woran sie letztlich arbeiten, ob an 1 oder 10 Projekten, ist dann fast schon zweitrangig.
Genau. Wir hoffen, dass wir mit dem Vortrag vermitteln konnten, dass diese Werte für uns als Softwareentwicklungsteams wichtig sind, dass sie wirklich entscheidend sind. Inzwischen bin ich für mich persönlich zu der Erkenntnis gekommen, sie sind viel entscheidender wie die Frage beispielsweise, welches Tool setze ich ein, welche Technologie nutze ich. Das sind Themen, die werden sich lösen, wenn wir diese Werte schaffen, entsprechend zu etablieren. Und Sie können Scrum machen, Sie können Kanban machen, Sie können irgendwas V-Modell machen oder so, wenn sie nicht die passenden Werte haben, werden sie diese Dinge nicht zum Funktionieren kriegen. Tools und Prozesse verhindern keine Fehler, die sie in der Werteskala haben. Wenn sie diese Werte etablieren wollen, müssen sie in kleinen Schritten vorgehen. Sie müssen Zeit dafür einrechnen. Es ist utopisch zu glauben, dass sich solche Werte innerhalb von Wochen etablieren kann. Sondern es braucht wirklich Zeit. Und was hilft dabei? Das ist diese Lernkultur. Wir müssen auch bei der Etablierung, bei der Entwicklung unserer Werte, unserer Selbstorganisation, aller dieser Dinge, müssen wir mit Experimenten arbeiten und versuchen herauszufinden, was hilft uns wirklich, was bringt uns wirklich voran.
In diesem Sinne, gutes Gelingen. Alles wird schiefgehen, aber dank Experimente korrigieren wir es und machen es besser. Viel Erfolg dabei.
Dankeschön.